ist, schau, da ist irgendetwas.
Irgendwas passiert auf jeden Fall. Okay, nein.
Ah, vielleicht ist der ausgeschalten. Schau, der war ausgeschaltet.
Ja. Noch nicht. Aber irgendwas passiert. Genau. Ah, der fährt vielleicht so.
Jetzt fährt irgendwas hoch. Das letzte Mal war es ohne Probleme, ja, hat das gleich funktioniert.
Aber da war es schon.
Genau, das hat irgendjemand ausgeschaltet. Also das heißt, das wäre schon gut, weil wir haben nicht die...
Ja. Ah, jetzt kommt es von was.
Ah, super. Also den muss man auch, den? Der war ganz ausgeschaltet, genau. Und PC.
Gut. Okay. Okay,
gut, du wolltest ja eine Sache noch sagen, nicht?
Genau, das für die von außen kommen.
Genau, das kannst, magst du das gleich am Anfang fragen?
Das mache ich gleich
am Anfang. Wir haben ja auch ein Protokoll, hatte ich schon, von der Julia Hoffmann. Das heißt, ich werde dann das Protokoll und dich sagen.
Genau, okay. Du, ich habe dir nochmal auf dem anderen mitgebracht und es gibt ein Buch, das heißt New Materialism.
Ja.
Und da gibt es einen Text, der heißt Non-Dialectical Materialism.
Das stimmt.
Der ist sehr gut, schau dir auf jeden Fall mal an.
Cool. Danke. Geben wir dann wieder zurück den dicken Zorn, erinnerst du mich, wenn ich nicht dran denke. Ja.
Grüße ich Sie wieder, ein seltsames Mikrofon.
gibt es von Ihnen irgendwas? Scheint mit dem Mikrofon nicht ganz zu funktionieren. Gibt es von Ihnen irgendeine Frage noch bezüglich der Abwicklung der Organisation der Vorlesung des Semesters? Wenn nicht, dann hat der Eckhardt noch etwas zu sagen, kurz.
Ich habe gemerkt, dass einige von euch entweder nicht im Moodle angemeldet sind oder sich im Moodle gar nicht anmelden können, weil sie von außen kommen, eben irgendwo anders. Ihr sollt natürlich auch die Chance haben, diejenigen, die von außen kommen, die Texte zu bekommen und an dieser Vorlesung voll teilzunehmen. Deswegen habe ich euch eine Dropbox eingerichtet. Wer sich also im Moodle nicht anmelden kann, da die Texte nicht einsehen kann, kann mir eine E-Mail schreiben, da ist meine E-Mail-Adresse eckert.lindner@unilin.ac.at und dann schicke ich euch den Link zur Dropbox, dann könnt ihr auf alle Texte zugreifen. Und vergesst auch nicht, das Tutorial vom Donnerstag, es wird fast unfassbar interessant.
Ich weiß schon, ob ich da einen Ton rauskriege, aber das scheint nicht wirklich nur ab und zu zu funktionieren und dann wieder nicht. Ja. Also irgendwo stehe ich hier in einem Funkloch. Gut, das heißt, Julia, ich würde Sie bitten, Sie haben sich ja noch gemeldet, lobenswerterweise ein Protokoll von der letzten Stunde kurz zu machen. Ich darf Sie bitten, herauszukommen. Ja, ja, auf jeden Fall herunter. Und wie gesagt, Sie können es versuchen, aber es ist ein etwas seltsames Gerät, das ich hier habe.
So, heute fasse ich die Einführungsvorlesung der letzten Woche zusammen. Ich werde alle organisatorischen Momente beiseite lassen und mich nur auf eine ganz allgemeine Frage konzentrieren, nämlich was bedeutet der Titel der Vorlesung, das Fleisch der Immanenz? Also worum geht es? Die wichtigsten Denker der Immanenz, mit denen wir uns in den Vorlesungen befassen werden, sind Spinoza, Nietzsche und Deleuze. Was? So? Es ist durch Gilles Deleuze, dass der Gedanke der Immanenz im 20. Jahrhundert prominent geworden ist. Aber dieser Gedanke wurde schon lange vor ihm, nämlich im 17. Jahrhundert, von Baruch Spinoza klar ausgesprochen. Spinoza versuchte, das Denken von sogenannten transzendenten Illusionen zu befreien. Die Reaktion auf seine Philosophie war äußerst negativ. Er konnte bis zum Ende seines Lebens nicht veröffentlichen und auf ihn wurde sogar ein Attentatsversuch verübt. Spinoza hat nun vorgeworfen, dass er Atheist, Materialist und Immoralist sei. Wir werden sehen, warum. Am Anfang seines Buches Ethik schreibt Spinoza zwar über Gott, man konnte vielleicht nicht anderes im 17. Jahrhundert, aber er nahm sich in seiner Interpretation Gottes große Freiheiten. So konzipiert er Gott nicht wie in der christlichen Lehre als transzendente Ursache der Welt, als Schöpfer, der sich außerhalb seines Geschöpfs befindet, also irgendwo im Himmel, sondern als immanente Ursache, die von ihrer Wirkung nicht getrennt ist. Die Wirkung bleibt in der Ursache selbst. Es ist ein und dasselbe Sein. Transzendente Ontologien dagegen halten den Grund und die Wirkung streng auseinander als zwei verschiedene Wesenheiten, wobei sie den Grund als wertvoller oder wahrhafter betrachten als die Wirkung. Ein anderes klassisches Beispiel der Transzendenz ist natürlich die platonische Welt der Ideen, die auch als wahre, reine betrachtet wurde als unsere sinnliche Welt. Transzendente Ontologien bringen also immer höhere Einheiten hervor und errichten damit ein hierarchisiertes Universum. In anderen Worten ist Gott für Spinoza nichts anderes als Natur, die sich selbst produziert. Natur bedeutet hier nicht die Natur, die für uns da ist, sodass wir sie kultivieren oder bewundern können, sondern Natur, organische sowie unorganische, als eine schöpferische Kraft, als immanentes Leben, die über das Menschliche hinausgeht. Menschen sind ja nur Teil der Natur, was für Spinoza zugleich heißt, dass Menschen, genauso wie alles andere in der Welt, nicht mehr vom Gott zu unterscheiden sind. Für diese Ununterscheidbarkeit des Seins von den Seienden gibt es auch einen anderen Ausdruck, die Universität des Seins, den Deleuze auch verwendet und der auf Dante Scotus zurückgeht. Die Universität des Seins bedeutet, dass das Sein ein und dasselbe ist oder genauer ein und dieselbe Stimme hat, durch die sich alle verschiedenen Seienden aussprechen. Das heißt also, dass die Eigenschaften des Seins und die Eigenschaften des Seienden dieselben oder gleichen sind. Es gibt kein mehr oder weniger, wie in der scholastischen Behauptung, dass Gott mehr an Sein hat als die ähnlichen Seienden. Alle Seienden partizipieren gleichermaßen an dem univoken Sein. Immanenz bedeutet auch, dass es kein Außen oder Innen gibt. Die Logik der Immanenz ist nicht diejenige des Ausschlusses, wie in der Transzendenz, sondern die der Implikation bzw. Relation, alles ist miteinander verbunden. Deleuze entlehnt den Begriff der Falte von Leibniz, um diesen Zustand der Implikation oder Inklusion zu schildern. Die ganze Welt ist so etwas wie ein Origami, das sich faltet und entfaltet. Der Grund, warum Spinoza sein Buch nicht etwa Ontologie, sondern Ethik betitelt hat, liegt vielleicht darin, dass seine ontologische Konzeption nicht bloße Spekulation ist, sondern einen wichtigen Bezug auf das praktische Leben hat. Wenn Gott vom Menschen seinem Geschöpf nicht mehr zu trennen ist, heißt, dass es keine Hierarchie, kein privilegiertes Zentrum gibt. Die Immanenz ist daher wesentlich anarchisch. Und wenn die absolute Autorität Gottes verschwindet, dann gibt es auch kein höheres moralisches Gesetz mehr. Es geht um das Leben jenseits von Gute und Böse. Spinozas Ethik ist also etwas ganz anderes als Moral. Was gut oder schlecht ist, ist relativ. Zum Beispiel etwas kann gut für mich sein, aber schlecht für meine Familie oder umgekehrt. Das bedeutet aber nicht, dass Immanenz eine völlige Relativität der Perspektiven darstellt. Warum, das haben wir noch zu untersuchen. Das oben Gesagte erklärt, warum Spinoza als Atheist und Immoralist bezeichnet wurde. Und dasselbe kann natürlich auch über Nietzsche gesagt werden. Aber warum auch Materialist? Erstens, weil er Gott als Natur, als etwas Physisches, Körperliches konzipiert hat. Außerdem hat er viel über Körper geschrieben und er meinte, dass der Körper mächtiger als unser Verstand ist. So wie der Mensch ein Produkt oder ein Teil der Natur ist, ist auch unser Verstand nur ein Teil des Körpers. Wir wissen ja gar nicht, was unser eigener Körper vermag. Das heißt, der Verstand ist oft unfähig, die Fähigkeiten des Körpers zu begreifen. Die Auffassung der Immanenz als etwas Körperliches und Lebendiges erklärt die Verwendung des Wortes Fleisch im Titel der Vorlesung. Er soll betonen, dass Immanenz keine bloß abstrakte obere Ebene ist, die alle anderen Ebenen enthält, sondern sie das Leben selbst ist, wie Deleuze in seinem allerletzten Text die Immanenz am Leben gezeigt hat. Deleuze setzt das Denken von Spinoza und Nietzsche fort, wie auch Nietzsche sieht er die Aufgabe der Philosophie in einer Umkehrung des Platonismus. Deleuze deckt auch neue Illusionen und Fälle des Auftauchens der Transzendenz auf, wie zum Beispiel die Transzendenz des Subjekts, anstelle Gottes, das von seinem neutralen Standpunkt das Ganze beobachtet oder zu erfassen versucht und so weiter. Das ist eigentlich schon Material unserer nächsten Vorlesungen. Schließlich, was gewinnen wir, wenn wir alle transzendenten Illusionen abschaffen? Wir gewinnen erstens eine ganz andere Art des Denkens und damit schlicht und einfach ein anderes Leben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke. Danke. Das war genauso auch, wie ich mir das vorstelle, nicht mit dem Mikro, das stelle ich mir anders vor, aber mit dem Protokoll. Das war eine kurze Überblickszusammenfassung, circa 10 Minuten, so dass wir einfach nochmal das, was in der letzten Stunde gesagt wurde, noch einmal hören und daher direkt an dieser Stelle andocken können. Ich werde darauf verzichten. Gut, das heißt, ich habe schon die letzte Stunde gesagt, dass die ersten zwei Texte mehr oder weniger der Sprung ins Wasser sind. Ich habe ja Sie gebeten, eine Voraussetzung, die ich immer mache, für alle, die hier mit teilnehmen, dass Sie sich wirklich, es ist ja Vorlesung mit Lektüreeinheit, dass Sie sich wirklich diese 20 Seiten in etwa Text, die ich auf dem Semesterblatt angebe, auch wirklich anschauen. Und zwar, wenn es geht, bevor Sie hierher kommen, so dass ich voraussetzen kann, dass Sie diese 20 Seiten alle schon gelesen haben, wenn ich hier über diese Seiten spreche. Ich habe Ihnen gesagt, dass diese ersten zwei Texte sicher die schwierigsten sind und Sie daher gleich am Anfang, Heidegger sagt man muss beim Denken wie beim Schwimmen ins Wasser geworfen werden, das heißt ins Element des Denkens hineingenommen werden. Und genau das ist eine der möglichen Definitionen von Fleisch der Immanenz. Es ist in gewisser Weise das Element, in dem wir uns immer schon befinden, und zwar gerade, wenn wir denken. Ja? Das ist eine der wichtigen. Das Fleisch der Immanenz ist nicht etwas, was von uns her konstruiert wird, sondern es ist eine Art Element, eine Art Ebene, wie Deleuze sagen wird, eine Ebene, in der wir uns schon befinden, die aber mehr oder weniger von uns selbst dann entworfen, wie die Phänomenologen eher sagen würden, also konstruiert, wie Deleuze sagen würde, ist Denken und Sein, Sie wissen, eine der Hauptsätze der abendländischen Philosophie von Parmenides, Denken und Sein gehören im wahrsten Sinn des Wortes zusammen, nämlich das Denken ist immer schon ein Entwerfen dessen, was Deleuze hier sagen würde, der Immanenzebene. Das heißt, wenn Sie fragen, was ist mal das philosophische Leben dieser Ebene, dann ist es das, dass diese Ebene durch ihre Denkakte sozusagen aktualisiert wird und zum Leben erweckt wird. Die Ebene der Immanenz gibt es nur in Bezug auf ihr, also sozusagen die Ebene der Immanenz von der Perspektive der Philosophie her. Und Sie wissen ja, das Buch, das wir jetzt besprechen, heißt von Deleuze, Was ist Philosophie? Ist eine Ebene, die in einem innigen Bezug zum Denken selber steht. Der Titel, in dem das zweite Kapitel, der Titel des Buches, in dem das zweite Kapitel von Deleuze über die Immanenzebene dann handelt, hat den Titel, wie Sie gesehen haben, Was ist Philosophie? Das heißt, wenn wir uns fragen oder im Laufe des ganzen Semesters jetzt fragen wollen, was das bedeutet, dieses Wort Immanenz, dann ist das ein Wort, das auftaucht im Kontext der Frage, was ist das denn eigentlich, was Sie hier studieren, wenn Sie Philosophie studieren. Das heißt, Immanenz ist ein Wort, das sagen soll oder antworten soll auf die Frage, was ist das? Heidegger würde sagen, was heißt uns denken, was ist das? Die Philosophie. Übrigens hat Heidegger auch ein Buch geschrieben, das den haargenau selben Titel hat und nicht allzu weit entfernt ist von dem, was Deleuze hier sagt. Die erste Antwort, die Deleuze, und damit nähern wir uns immer schon, man kann nicht fragen, was ist die Immanenzebene, ohne sich auch die Frage zu stellen, was ist Philosophie und was heißt Denken. Das sind Komponenten, wie wir hören werden, die gehören, und hören Sie auf das Wort gehören, die gehören in gewisser Weise zusammen, Oder wie Deleuze sagen würde, es sind Komponenten, die zu einem einheitlichen Gefüge gehören. Ja? Frage ich nach Immanenz, komme ich schon zu einem zweiten? Das ist eines der wichtigen Bilder, die Deleuze mit dem Denken der Immanenz verbindet. Das heißt, man kann nicht die Immanenz als einen Begriff nehmen, sondern der Begriff definiert sich nur dadurch, dass der Begriff mit anderen Begriffen in Beziehung gesetzt wird und diese anderen Begriffe Teile einer oder Komponenten eines Feldes werden, das wir denken, oder einer Ebene. Ja? Das heißt, Begriffe als solche, es gibt niemals einen Begriff, sondern jeder Begriff ist eine Multitude, wie Deleuze sagen würde. Das heißt, ein Begriff ist nur ein Begriff, in dem er bezogen wird auf andere Begriffe. Und dieses Bezogenwerden, dieses sozusagen in einem Bezug zu einem anderen Begriff stehen, ist das, was zwei Momente oder Aspekte überhaupt dessen ausmacht, was wir Begriff nennen. Nämlich, wenn ich einen Begriff beginne, auf einen zweiten, dritten, vierten Begriff zu beziehen, und diese Beziehung ist klassisch das kleine Wörtchen ist, Copula, ja, im Satz, die Copula im Satz. Also in dem Moment, wo ich einen Begriff auf einen anderen, zweiten, dritten, vierten beziehe, entstehen Komponenten eines einheitlichen Feldes, die dadurch, dass sie aufeinander bezogen sind, sozusagen auf einer gemeinsamen Ebene, auf einem gemeinsamen Begriffsfeld partizipieren und auf diesem Feld dann eine Art begriffliches Gefüge ausmachen. Fragen wir, was ist Philosophie? Fragen wir, was ist Denken? Dann haben wir es für Deleuze zu tun mit der Frage, was heißt das, Begriffe zu bilden, Begriffe zu formen, Begriffe zu kreieren, indem ein Begriff beginnt auf einen zweiten, dritten, vierten, fünften bezogen. Also Denken ereignet sich für ihn im Element des Begreifens der Begriffe, und zwar so, dass von 1, 2, 3, 4, 5 seriell von Begriff zu Begriff weitergegangen wird. Und gerade dadurch kommt es zu dem, was Deleuze als das Entscheidende an der Frage, was ist Philosophie, oder ein Versuch zu bestimmen, was heißt das Philosophieren, nämlich diese erste Definition, die Sie auch auf der Folie sehen, auf der Seite 6. Die erste Antwort, die Deleuze auf diese Frage gibt, was ist das, die Philosophie, heißt: Die Philosophie ist die Kunst der Bildung, der Erfindung, der Herstellung von Begriffen. Er sagt, vielleicht noch zum Anfang des Buches, das Buch Was ist Philosophie beginnt eher essayistisch im Einleitungskapitel, in dem Deleuze sich fragt, er ist jetzt, selbstironisch ein bisschen, jetzt ist er dabei, ein alter Mann zu werden. Und das ist genau der Zeitpunkt, in dem man altert, in dem man irgendwann sich die Frage stellt, was ist es dann, was ich ein Leben lang als Philosoph gemacht habe? Das heißt, es ist so eine fast nostalgische Frage, eine Art Rückblick, die er hier stellt, um zu begreifen, was war das, was sein Leben unter dem Namen der Philosophie eigentlich permanent gemacht hat, und er versucht, das zu begreifen, was das gewesen ist, nämlich ein Leben in der Philosophie, ein Leben in Begriffen, ein Leben, das sich selbst praktisch realisiert im Vollzug des Begreifens und des Entwerfens von Welt, so könnten wir auch sagen. Ja?
Ausgehend sich dann ein Feld an Begriffen eröffnet, und darum besteht die philosophische Arbeit.
Genau, das ist einer der wesentlichen Aspekte auf die Antwort, was ist das Philosophie?
Und wir haben bisher in den einzelnen Folgen die Einheit sehr betont. Die Einheit würde jetzt in diesem, also nach dem wenn wir da jetzt irgendwie viele Begriffe gekommen sind, dann würde dann praktisch bestehen, dass dieses eine große Feld immer schon im ersten Begriff in Begriffen war.
Ja, gute Frage. Ich würde mal den Vorschlag geben, weil Sie können gerne immer so, das ist wichtig, wenn Sie so Zwischenfragen stellen, das ist ja nicht nur für Sie, sondern für alle, glaube ich, wichtig, nämlich denken Sie eher, wenn Sie Immanenzebene hören, nicht so sehr, was Sie jetzt gesagt haben, es würde einen ersten Begriff geben, wie Immanenz, ja? Und diese Art Immanenz hat in sich alle anderen Begriffe, die jetzt entwickelt werden, irgendwo schon in sich selber. Das würde Deleuze weniger so denken, sondern wenn er von Immanenzebene spricht, dann meint er eher mal, wir sind jetzt auf der Ebene der Philosophie und der Begriffe, also die Immanenzebene hat dann auch noch andere Aspekte, aber jetzt sind wir dann bei der Frage, wie ist das Verhältnis von Denken, Begreifen, Philosophie zur Immanenz zu verstehen. Das heißt, die Immanenzebene als eine lebendige Ebene, ja, ist weniger ein erster Begriff, aus dem ich dann, das wäre sehr klassisch, der eine Art Grund für alle anderen Begriffe ist, in dem sie gegründet sind, so eine Art Absolutum oder absolute Idee, im Systemdenken vielleicht am meisten entwickelt von Hegel, ja, da gibt es den Begriff, der absolute Begriff, ja, und aus diesem Begriff werden mehr oder weniger dialektisch die anderen Begriffe entwickelt. Bei Deleuze ist das anders. Deleuze würde sagen, ein erster Begriff ist wirklich nur ein Anfang, nämlich ein Anfang, aus dem ein Und geboren wird. Ja? Das heißt, die Immanenzebene konstituiert sich, indem ich habe Immanenzbegriff und Denken oder Immanenzbegriff und Philosophie. Das heißt, das Leben der Immanenz ist eher dieses und, wie Deleuze sagt. Das und so weiter. Ich habe es letzte Mal schon gesagt, wenn er dieses letzte Buch, das wir einmal besprechen werden, ein Leben, Immanenz, ein Leben, dann macht er Immanenz, Doppelpunkt, ein Leben, Punkt. Das heißt, das ist eine Art Serie, ja? Ein bestimmter Begriff gebiert ein Gefüge, eine Assoziation, könnten Sie auch sagen. Er wird assoziiert mit einem zweiten Begriff, mit einem dritten Begriff, mit einem vierten Begriff. Und dieser Prozess des und so weiter, das kreiert so etwas wie eine, überhaupt so etwas wie eine Immanenzebene, die jetzt beginnt, ein begriffliches Bild von sich selbst zu kreieren. Ja? Das heißt, durch dieses Verbinden und so weiter, trennende Verbinden, durch die Analysis und die Synthesis von einem Begriff, entstehen dann so, Deleuze wird das auch nennen, in diesen Teilen sowas wie Blätter oder Ebenen. Ja? Wenn ich sage Blätter oder Ebenen, dann dürfen Sie nicht nur an die Blätter denken am Baum, sondern heutzutage ist das ja relativ leicht zu verstehen. An was können Sie auch denken, wenn Sie sagen Ebene und Blätter? Ja, Sie können natürlich an das Blatt denken, aber in welchem Kontext, was denken Sie hier? Ich blättere um, ja? Und würde ich jetzt aussteigen, dann sehen Sie eine Ebene mit vielen Blättern. Ja? Deleuze ist ja einer der wichtigen Philosophen oder Vordenker der digitalen Künste und der digitalen Medien. Das heißt, wenn Deleuze von Blättern spricht, dann meint er, indem Sie diesen Schritt des Uns machen, reißen Sie eine Ebene auf. Das heißt, diese ganzen Blätter, die Sie hier sehen digital, sind Blätter, die auf einer Ebene, oder das, was wir heute ein Fenster nennen. Ja, so ein Fenster wäre ein Blatt. Ups, wir machen das Fenster auf und dieses Blatt in gewisser erscheint auf einer Ebene, auf deren Schreibtisch von mir aus vielleicht viele andere Blätter auch ist. Und das würde die Lösung, das ist vielleicht ein er sagt, die man ins Ebene ist Blätter. ist, wenn Sie es nochmal nachlesen, das wird eine der Aussagen sein. Und das heißt, Sie haben viele Blätter, aber all diese Blätter liegen auf einer einzigen Ebene. Ja, Sie können jetzt natürlich machen Hintergrund, Vordergrund und so weiter und so fort. Aber das heißt, das, was Sie hier jetzt sehen, ist eine Blätter, die alle auf derselben Ebene liegen. Und so eher denkt sich Deleuze nicht nur eine Art digitale Landschaft, sondern Deleuze denkt sich so auch die Landschaft der Sprache, die Landschaft, so müssen wir dann sprechen, wir müssen von Landschaften, von Ebenen sprechen, so denkt er sich auch die Ebenen der Sprache, wenn Sie so wollen. Begriffe sind solche Blätter, die aufgerissen werden auf der Ebene zum Beispiel der Begriffe der Sprache. Und jeder Begriff blättert ein neues Blatt auf. Und dann ist es natürlich so, warum ist die analytische Arbeit im Denken wichtig? Sie ist wichtig, weil oft Blätter übereinander liegen. Sozusagen, wir sehen das andere Blatt nicht, das liegt drunter. Und drei haben sich drüber gelegt oder so weiter und so. Das heißt, wir müssen, würde Deleuze sagen, die Ebenen beginnen unterscheiden, aber wir unterscheiden die Ebene, indem wir neue Blätter erzeugen, neue Tiefenstrukturen, neue Ebenen. Ja? Das heißt, die Immanenzebene blättert sich auf, in gewisser Weise. Ja? Also das wäre eine Sache. Und er würde sagen, auch das Denken hat eine solche fraktale, sagt man dazu, auch eine fraktale, blättrige Struktur, weil er jetzt plötzlich denkt, Begriffe sind eigentlich solche Gefüge, solche Assoziationen. Ja? Und ich verwende gern das Wort Assoziation, weil das Wort zwei Bedeutungen hat, die es in sich vereint, die interessant sind. Was kann assoziieren bedeuten auf der einen oder auf der zweiten Ebene? Was heißt assoziieren auf der einen Ebene? Genau. Ich verbinde, aber wie ich assoziiere etwas, das kann eine Art Verbindung sein, etwas mit etwas anderem verbinden, aber jetzt in gewisser Weise in der Kraft der Imagination. Ja? Also es gibt, Husserl sagt dann, es gibt Assoziationsgesetze. Sozusagen wir verbinden, weil wir bestimmte Ähnlichkeiten erkennen und so weiter. Ja? Das wäre, wir assoziieren. Ja? Oder Freud spricht von der freien Assoziation. Ja, also dem reinen Assoziieren. Jetzt ist das aber, hat Assoziieren dieses unterscheidende Zusammenfügen. Ja, ich unterscheide die Blätter, die Ebenen, aber gleichzeitig stelle ich Links. Ja, wenn Sie Google anschauen, dann werden Sie auf der Google-Website sehen, dass Google entwickelt ist stark aus der Philosophie und Auseinandersetzung von Deleuze Philosophie. Also so wie das Internet funktioniert, da haben wir einen, der eigentlich bevor das Internet so weltweit bekannt wurde, versucht hat als Philosoph Strukturen zu denken, die sehr stark in diese Richtung gehen. Was heißt da Blättern aufmachen, hin und her, unterscheiden, in Ebenen, all das müssen Sie denken. Also wir assoziieren etwas, aber was kann noch heißen Assoziation? Was heißt das noch im Deutschen? Eine ganz andere Konnotation, nämlich? Ja, also zusammenkommen, aber das wäre ja auch, wenn ich imaginiere und bestimmte Begriffe in ein Nahverhältnis, das ist auch ein wichtiges Wort für Begriffe sozusagen stehen in Nähe und Ferne zueinander, in Nahverhältnissen oder in weniger Nahverhältnissen. Ja? Sondern was kann auch eine Assoziation sein? Ja, Verkettung, aber von was? Was heißt, wir gründen eine Assoziation. Ja? Das ist auch ein politischer Begriff. Ja? Also es gibt auch Assoziationen, Bündnisse, ja? Jetzt eher im politischen Raum. Das heißt, Deleuze würde sagen, es gibt ein assoziatives, frei-floating-Denken, ja, das sich hingibt in Assoziationen, in Zusammenfügungen und Verkettungen von Gedanken, von Emotionen und so weiter. Aber dann gibt es eben Assoziationen natürlich auch im Sinne von zum Beispiel politischen Bündnis. Ja? Also man verbindet sich, man assoziiert sich miteinander und gründet durch die Assoziation eine Art Gefüge. Ja? Man wird dann Teil eines assoziierten Gefüges. Ja? Und diese Teile bilden Komponenten, würde Deleuze sagen, dieses Gefüges. Das heißt, jeder, der Teil einer solchen Assoziation ist, ist Teil dieses Bündnisses. Und damit sehen Sie, dass der Begriff der Synthesis, also dieser von Kant so stark gemachte Begriff, dass der der Verkettung des Verbindens der Synthese von Deleuze in einem wesentlich weiteren Sinne gedacht ist, als das normalerweise in der Philosophie üblich ist. Das heißt, er würde sagen, so wie im Denken Begriffe blättrig, unterschieden, getrennt, abgesondert, neue Ebenen, neue Windows, neue Blätter aufgerissen werden, so funktioniert das auch im, sage ich mal, im realen oder im materiellen Raum. Denken Sie, es wurde ja im Protokoll auch gesagt, wir haben es hier auch mit einem starken Denker nicht nur der Technik, sondern, wenn Sie so wollen, der Natur zu tun. Das ist etwas Entscheidendes, dass Deleuze als ein Denker auch der Biologie sagen würde, wenn wir einen Wald oder die berühmte Uexküll'sche Zecke uns anschauen, dann ist das genauso. Es ist so, dass der Wald, und das ist natürlich Ökologiedenken, dass der Wald aus Komponenten besteht, die gemeinsam ganz viele Gefüge in diesem Wald schaffen. So, das, was ich eben immer sage, das, was wir alles vom Universum kennen. Ja? Wenn wir sehen mal, in welchem Gefüge lebt eine Ameise im Wald. Ja? Und die hat dann ganz viele Komponenten, die für sie und ihr Leben in diesem Wald signifikant ist. Und diese Komponenten bilden mehr oder weniger die signifikanten Bezugspunkte oder das Milieu auch, wie Deleuze sagen würde, das zusammen, das Weltgefüge, könnten wir sagen, die Assemblage dieser Ameise oder dieser Zecke etc. Das heißt, es wird, wenn gefragt wird, es wird jetzt mehr gefragt nach dem, was ist das Feld, was ist das Milieu, was ist die assoziative Zusammengehörigkeit von Komponenten, die in sich ein Gefüge von Welt produzieren. Ja? Und er würde sagen, das ist eine Ebene, die passiert im Denken. Denken schafft solche Gefüge. Und damit komme ich zum nächsten, die aber auch auf ganz anderen Ebenen, wie der Biologie zum Beispiel oder der Technik funktionieren. Da sehen wir auch schon wieder dieses univoke Denken. Es gibt nicht so was wie die Biologie und dann gibt es daneben oder die Natur und daneben gibt es die Technik, sondern Deleuze, ganz im Sinne dieses univoken Denkens, versucht Strukturen zu denken, die wir auf verschiedensten Ebenen wiederfinden. Ein und desselben Seins, wenn man so. Auf der Ebene der Biologie, in der Ebene digitaler Techniken, auf der Ebene begrifflichen Denkens. Ja? Jetzt gehe ich weiter mit dem Satz, weil die eine Komponente habe ich noch nicht angesprochen, die kommt vielleicht im Zitat von der Seite 7 nochmal stark heraus. Das dritte Zitat, die Frage ist wichtig, also na, ich muss dann doch das zweite noch vorne. Und das ist alles schon eine Annäherung an die Immanenz. Ja? Zu denken, was meint Deleuze mit Immanenz? Wenn Deleuze sich fragt, was ist Philosophie, dann sagt er, okay, normalerweise im Abendland ist es so, dass wenn man Philosophie hört, das ist ja auch ein griechisches Wort, Philosophia, alle wissen das, dann denkt man mal zunächst, assoziiert man, würde ich sagen, assoziiert man mal die Philosophie mit den Anfängen der Philosophie bei den Griechen. Ja? Das heißt, Deleuze fragt sich jetzt, was ist Philosophie? Okay, schauen wir mal hin, welche sind die Komponenten, die am Anfang das definiert haben bei den Griechen, was Philosophie ist. Sie wissen alle, Philosophie besteht aus zwei Teilen, Philein und Sophia, Weisheit und Lieben oder Freund. Ja, der Freund der Weisheit oder der sogar Liebende der Weisheit. Ja, beides sind für Deleuze wichtige Komponenten. Die Frage, was ist Philosophie, kann nur bedeuten, welches Gefüge hat sich verbunden unter dem Namen Philosophie. Ja, welche Komponenten sind da zusammengefügt worden, so dass so etwas wie ein Bild von Philosophie entstanden ist. Ja? Und jetzt sagt er, es ist sehr interessant, dass das Wort Philosophie von Anfang an mit dem Wort Freund, Freundschaft, sie wollen vielen lieben, Zuneigung, verbunden. Das heißt, die Komponente der Zuneigung des Freundes oder umgekehrt, der Freund scheint so etwas wie eine fast Komponente, ein konstitutives Milieu für Philosophie zu sein. Philosophie bei den Griechen heißt, die Freunde der weißen Männer damals natürlich, sozusagen, die waren in der Lage, sich gegenseitig so etwas wie Philosophie zu gönnen. Ja? Das heißt, philosophiert hat man unter Freunden. Und zwar nicht so, dass Deleuze sagen würde, Denken, Philosophie, so was wir darunter verstehen, ist dann halt zufällig auch unter der sozialen Form von Freundschaft aufgetreten. Nein, er würde sagen, das ist kein Zufall, sondern die entstehende griechische Demokratie ist das Milieu, in dem so etwas wie der Beginn von dem, was Europa Philosophie nennt und lange genannt hat, entstehen kann. Das heißt, Sie sehen auch wieder eine politische Dimension dieser Dimension. Wir können, um es eher jetzt in Frankfurter Schule-Terminologie sagen, wir können nicht einfach sagen, was heißt denken, ohne mitzubedenken, in welchem zum Beispiel sozialen Milieu überhaupt so etwas wie eine Figur des Denkens auftreten kann. Das heißt, Denken und Freund binden eine Assoziation, ein Bündnis und damit eine Art Zusammengehörigkeit. Man braucht eine bestimmte, schon angehende, damals natürlich sehr eingeschränkt, weiß, Männer und so weiter und so fort, aber man braucht ein bestimmtes soziales, gesellschaftliches Milieu, das einem überhaupt den Raum gibt, denken zu können. Ja, das Denken kommt eben nicht vom platonischen Himmel oder was auch immer, sondern das Denken ist selbst ein Wie des Zusammengefügtseins von Welt und wir können unter bestimmten, zum Beispiel gesellschaftlichen Verhältnissen, nie das praktizieren, was Philosophie wäre. Das freie, damals das freie Gespräch unter freien Männern. Ja? Wenn wir sagen, okay, diese Art von Freiheitssphäre wollen wir zum Beispiel an Universitäten haben, dann ist das eine ganz konkrete Frage, dass nur unter ganz bestimmten Bedingungen so etwas wie das Vollziehen von Denkakten überhaupt möglich ist. Das heißt, wenn Sie in ganz bestimmten auch ökonomischen Verhältnissen sind, dann wird es Ihnen sehr schwer fallen können, im Sinne der Philosophie, der griechischen Philosophie, denken zu können. Das ist ein Grund, warum ja jemand wie Aristoteles gesagt hat, heute haben wir den Begriff der Muse eher so als etwas, dass wir, ja, so bürgerliche Bildungsbürgerbegriff, ja, so man hat Muße, man hat Zeit, kann sich das Nichtstun leisten und gönnen. Aber wenn wir Aristoteles lesen, dann ist das ganz klar. Nicht nur, dass zum Beispiel Aristoteles eben in der nikomachischen Ethik eine wirkliche Philosophie der Freundschaft und eine Ethik der Freundschaft entwickelt, sondern auch, wenn er sagt, nur unter bestimmten, und ich sage es absichtlich, materiellen Bedingungen, ist es möglich, sowas wie zu philosophieren. Nämlich dann, wenn man Muße, wenn man Zeit hat, wenn man, wie Aristoteles sagt, von den ersten Alltagssorgen des sich ernähren können etc. befreit ist. Nur dort öffnet sich auch ein bestimmter Denkraum, nur dort öffnet sich ein bestimmtes Milieu, das so etwas wie Denken möglich macht. Und daher ist das ein wichtiger Teil, wenn die Lösung zweiten Absatz hier schreibt, die Begriffe benötigen, wir werden das sehen, Begriffspersonen, die zu ihrer Definition beitragen. Freund ist eine derartige Person, von der es sogar heißt, sie belege einen griechischen Ursprung der Philosophie. Ja? Wichtig ist, Deleuze würde nicht sagen, okay, um griechisch philosophieren zu können, müssen wir jetzt eine Philosophie der Freundschaft und sozusagen soziale Verhältnisse der Freundschaft schaffen. Sondern Deleuze geht es eher darum, zu sagen, in welchem Milieu kann jenes Bild des Denkens gedeihen, das wir selbst heute wollen. Ist es immer noch die Figur des Freundes, die unser Bild von Denken, unseren Entwurf von Immanenzebene als wesentliches Komponente der Ermöglichung eines solchen Denkens erlaubt, oder sind es andere Begriffspersonen, wie Deleuze hier sagt? Er würde aber sagen, Denken, das heißt immer, solche Begriffe und Begriffspersonen nicht einfach nur vorstellen, vorfinden, sondern solche Begriffspersonen, solche Begriffe, Bilder des Denkens kreieren, herstellen und schaffen zu können. Das ist eben die große Betonung, die Deleuze im konstruktivistischen Sinne macht. Das heißt, was die Antwort, was ist Philosophie, die Deleuze hier am Anfang gibt? Philosophie ist so viel wie ein Bilden, Herstellen, ein Kreieren oder Konstruieren von Begriffen, die aus einer ganzen Vielzahl von Komponenten entstehen werden, unter anderem auch von so etwas wie einer Begriffsperson, und das heißt einem bestimmten sozialen, gesellschaftlichen Milieu, das unsere Weise des Denkens ermöglichen soll. Sie sehen, die kantische Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Denken zum Beispiel wird hier zwar wiederholt, aber in einem ganz anderen Sinne hereingenommen. Die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit einer Sache ist nicht nur eine Frage nach irgendwelchen Denkmöglichkeiten, sondern das ist immer auch eine Frage, die sich abspielt, wie kann innerhalb eines bestimmten Milieus ein ganz bestimmter Begriff und eine ganz bestimmte Form des Denkens kreiert werden. Und die Philosophie ist wesenhaft der Versuch, solche Formen zu kreieren. Jeder große Denker, so Platon, ich bin gleich bei Ihnen, jeder große Denker, so Deleuze, von Platon, von Kant, Hegel, Avital Ronell, um eine Frau hereinzubringen, um solche Denkakte verstehen zu können, was einen großen Denker von einem Funktionär des Denkens unterscheidet, wie Deleuze sagt, ist, dass der eine vorgedachte Begriffe konserviert, aber der Philosoph schafft solche Begriffe. Er konstruiert solche Begriffe. Und diese Begriffe, wie wir dann im dritten Beispiel hören, sind daher alles andere als in einem platonischen Himmel gegeben, weil sie von uns selbst kreativ erfunden werden müssen. Aus der jeweiligen Milieu, in dem wir uns selber befinden. Hat sich schon erledigt. Haben Sie mir das übertragen? Ja, ich habe geantwortet auf Ihre. Ja, hier, hier.
Heißt das, dass in diesem Milieu dann Denken passieren muss? Oder
oder ergibt sich das?
Ja, ich würde sagen, zufällig. Es ist sehr stark das Milieu, das denkt für. Das ist eine für uns sehr ungewöhnliche Form, die Deleuze vertreten würde. Für Deleuze ist im Unterschied zu, er würde sagen, ja, zu Denkern wie Kant, Hegel, nicht das Subjekt der eigentliche Ort, von dem her sich Gedanken ergeben. Ja? Es braucht zwar, sagt er hier, sowas wie eine Begriffsperson, es braucht jemand, der die Fähigkeit hat, diese Gedanken zu kreieren, aber diese Gedanken sind nicht von einem Ich denke als Ursprung dieser Gedanken gedacht. Das heißt, der Gedanke als solcher entspringt nicht nur in mir und aus mir, sondern der Gedanke entspringt auch in und aus dem Milieu, in dem und aus dem ich denke. Sie dürfen das nicht so abstrakt nehmen. Was Deleuze hier sagt, ist seine eigene Denkerfahrung. Wer hat dieses Buch in Wirklichkeit geschrieben? Was ist Philosophie? Oder wer hat 1000 Plateaus geschrieben? Also sozusagen ist Deleuze und Guattari. Das heißt, sie haben hier, für Deleuze selber hat es eine Zäsur gegeben. Deleuze hat lange eigenständig und sozusagen als wie man das gewohnt war, er ist alleine gesessen, hat alleine gedacht, hat alleine Bücher geschrieben. Ja, Differenz und Wiederholung. Spinoza, zwei Bücher, Hume, Nietzsche. Es waren alles Bücher, die er alleine geschrieben hat. Nicht in dem Sinn monologisch und subjektphilosophisch, würde er sagen. In dem Moment, in dem er Félix Guattari getroffen haben, haben die begonnen, gemeinsam Hypertexte zu entwerfen. Also das, was bei uns heute viel üblicher ist, wir schreiben jemand was, der gibt was dazu, schickt das wieder zurück, hin und her. Das heißt, wovon die Denkerfahrung, was ist Philosophie, von der Deleuze hier spricht, ist nicht einfach nur abstrakte Theorie, sondern er selbst in der Begegnung mit dem Psychiater Félix Guattari beginnt eine Art wirklich dialogisches Schreiben zu entwickeln. Es ist ganz schwer herauszufiltern, welche Stellen eines Buchs nun Deleuze geschrieben hat, welche Stellen Guattari geschrieben hat. Und das ist wichtig. Es ist nicht nur, wenn Deleuze sagt, seine Form des Philosophierens ist gebunden auch an das kreative Milieu der 68er Jahre. Da meint er nicht nur, ich, Deleuze, bin hier, da drüben finden irgendwo die 60er Jahre, 68er Jahre als Gegenstand statt. In gewisser Weise gehen mich die erst sekundär etwas an. Zuerst bin ich ein Ich, zuerst bin ich ein Subjekt, zuerst bin ich Deleuze und dann halt stellt sich, wissen wir alle in der neuzeitlichen Philosophie, die Frage, wie kommt dieses komische Ich aus sich hinaus und dann hinüber zum Anderen. Und so weiter. Die Fragen stellen sich für Deleuze nicht mehr, weil Deleuze sagen würde, es gibt kein Ich, das nicht schon eingetaucht ist in die Immanenzebene. Und das heißt, das ist das Milieu der Milieus. Das ist mehr oder weniger in die Welt, die wir gemeinsam miteinander teilen. Also das ist dann ein Zug, den, wo man sagen kann, da teilt er eher, weiter eher die Heideggersche Richtung als zum Beispiel Husserl, Kant oder Fichte. Ja. Sowas wie ein Subjekt, das in sich wäre und dann irgendwo von sich her in eine Intersubjektivität oder einen Austausch gäbe, das werden wir gerade hören, genau das gibt es nicht. Sondern dieses Subjekt, wenn wir davon stellen, der die Begriffe schafft, Kant, Platon, das ist zwar eine produktive Kraft, aber diese produktive Kraft zum Beispiel von Kant ist wesentlich gespeist von der Zeit der Französischen Revolution. Also wir, nicht der geniale Kant war so ein toller Denker, der hat aus sich selbst heraus diese ganze Kritik da rein. Nein, diese Kritiken, die er schreibt, ist auch ein Antworten auf das Milieu der Französischen Revolution. Das heißt nicht, dass wir mehr oder weniger den Akt, gerade das ist bei Deleuze nicht der Fall, dass wir alles reduzieren, es gibt nur Milieu, Umwelt hin und her. Aber er sagt, das richtig verstandene Subjekt ist eines, das sich immer schon in Milieus befindet. Und diese Milieus im wahrsten Sinn des Wortes denken mit, wenn ich denke. Und zwar nicht nur als jemand, der mich einschränkt in meiner Subjektivität oder Freiheit, sondern eben gerade das denkende Subjekt, eher mit Waldenfels gesprochen, antwortet immer schon auf diese Milieus und versucht sich, um mit mehr Deleuzianisch, stärker Deleuzianisch zu sprechen, es versucht sich im Chaos seines Milieus zu orientieren. Das Wichtige ist nicht nur von Kant wichtig, sich im Denken orientieren, sondern es kommt im ersten Kapitel von Was ist Philosophie auch zu. Das heißt, das Denken findet sich schon vor in einer Welt, der es ausgesetzt ist, von der es nicht nur beeinflusst wird, sondern das Milieu gehört zu dem Subjekt selber. Es gehört im wahrsten Sinne, es gehört diesem Milieu an. Und wenn es denkt, dann denkt es immer in Resonanz zu dem Milieu. Diese Vorlesung, wie ich sie jetzt halte, ist nicht, wenn Sie hinschreiben, fast nichts von dem, was ich sage, habe ich hier niedergeschrieben. Ja? Das heißt, es ist mehr oder weniger der Versuch, auf das Milieu herin direkt zu antworten, auch indem ich eben die Impulse und indem ich mich assoziiere mit diesem Milieu. Und das heißt nicht, dass ich da untätig bin, sondern dass ich versuche, mich mit diesem Milieu so zu verbinden, dass daraus eine Art von Kreativität entstehen kann. Diese Kreativität ist aber nicht mir als einem Subjekt, das isoliert hier herausstehen würde, in keinster Weise verständlich. Sondern Deleuze würde eben sagen, ich nehme hier ich falte sozusagen ihre Impulse ein in mich und sozusagen nehme diese eingefaltete, in mir selbst eingefaltete Milieu dann wieder heraus und gebe es wieder an dieses Milieu weiter. Also das heißt, dass ich denke, ist hier in einem radikalen Sinne dekonstruiert worden. Aber das werden wir immer noch stärker sehen. Das heißt, es ist eher ein Feld, das geteilt wird und von dem her versucht wird, auf das versucht wird, kreativ zu reagieren. Ja? Und dieses kreative Reagieren ist für Deleuze weniger ein Subjekt als das Leben. Das Leben in einer bestimmten Intensität. Und das heißt immer in einer intensiven Auseinandersetzung mit seinem Milieu.
In gewisser Weise haben Sie die Antwort, denke ich, mir schon mal vorweggenommen mit Ihrer Ausführung gerade. Ich musste nur daran denken, weil Sie meinten, dass Denken bzw. Philosophie immer einen gewissen Müßiggang und gewisse materielle Voraussetzungen zur Grundlage hat. Musste ich denken zum Beispiel an einen Diogenes aus der Tonne oder einen Künstler, der in armen Verhältnissen lebt, nur um eben seine Kunst leben zu können. Aber hatten Sie ja schon gesagt, dass
ja, vor allem gibt es Leute, die offensichtlich auch sich ein Milieu eines solchen Rückzugs bekommen. Das ist für Deleuze nicht ausgemacht. Man kann nicht sagen, jede Singularität, jeder in eine Ebene eingetauchte Körper braucht, um zu denken, ein und dasselbe Milieu. Es gibt Leute, die denken, indem sie in die Wüste gehen. Das heißt, die zieht es im wahrsten Sinn des Wortes, oder viele Künstler zieht es. Das sagt übrigens Deleuze gleich am Anfang von seinem kleinen Büchlein Spinoza, praktische Philosophie. Warum zieht es so viele, nicht nur aus der Not, sondern selbst wenn sie nicht in der Not sind, so viele Denker in Formen einer bestimmten Form von Armut oder von sich nicht so viel daraus machen, sage ich mal, aus dem Jaguar oder was immer. Warum ist das ein sehr oft, und gerade Spinoza ist ein gutes Beispiel, ja? Spinoza der seinen Ruf an die Universität abgelehnt hat und der Optiker war, ja, der ein ganz kleines Optikerlädelchen hat und da seine Linsen geschliffen hat. Ja, und der den Ruf zum Beispiel an die Universität abgelehnt hat, dass ihm sozusagen eine öffentliche Stellung gewährt haben. Das heißt, da müssen wir aber unterscheiden. Ja? Es gibt eine Art Armut als Lebensstil, ja, die ich mir wähle, weil ich gerade da eine starke Form von Intensität und Kreativität vielleicht entwickeln kann, dass mich dieser Belast da von Jaguar und Co. eher wegbringt von dem, was ich machen will. Und dann gibt es aber eben auch natürlich die andere Armut, die nicht frei gewählt ist und die sehr viele, gerade Künstler, zwingt, Dinge zu machen, die sie früher oder später entscheidend von ihrer Kreativität abspalten. Ja? Also wenn sie sich fragen, ob die freiwillig in diesen prekären Verhältnissen leben, dann werden sie von den meisten die Antwort kriegen, wenn ich es mir auch suchen könnte, würde ich es auch gerne anders haben. Ja? Also da muss man unterscheiden. Ne? Aber das Wichtige ist, und damit sind wir auch, wie Deleuze Begriffe versteht, der Begriff hat nicht den Ausgang bei mir und meinem Ich-Denken. Auch beim Begreifen ist das gleich. Ich befinde mich in einem Milieu von Sprache. Ich befinde mich in einem Milieu der Ausgelegtheit der Welt. Und ich beginne nie bei mir, sondern ich beginne immer, wie Derrida sagen würde, mit dem Zitat der anderen. Oder wie Wittgenstein sagt, im Gebrauch von Worten spricht auch das Brauchtum. Ja, ist ja nicht so, dass ich die Worte definiert und ihre Bedeutung festgelegt hätte, sondern während ich hier spreche, begebe ich mich in die Landschaft, so würde Deleuze sagen, in die Landschaft der Sprache, versuche mich in der Sprache denken zu orientieren, aber diese Sprache ist nichts vom Subjekt selbst her kreiertes, sondern es ist eher so etwas, in dem das Subjekt von einem Ort, von einem Wort zum anderen springt. Ja? Denken, sprechen, bewege ich mich, Deleuze würde sagen, mit unendlicher Geschwindigkeit, innerhalb dieser Komponenten der Sprache hin und her. Und das heißt, das ist ein und gebe, wenn Sie so wollen, diesem Milieu eine Art kreative Lebendigkeit durch das, dass ich dieses Milieu und diese Komponenten wie eine Landschaft mit großen Geschwindigkeit denkend durchziehe. Ja, das ist dieses Nomadische, das Denken ist sozusagen immer unterwegs zwischen diesen Komponenten, indem es sie verbindet und trennt. Ja? Analysis und Synthesis. Ja? Also auseinander nimmt und trennt. Aber das Denken für Deleuze ist dieses unglaublich schnelle zwischen den Komponenten hin und her. Das ist, wir sind in Wirklichkeit mit unendlicher Geschwindigkeit, würde er sagen, denken zwischen diesen Komponenten hin und her, wandern und sie miteinander verbinden, trennen und so weiter. Das ist, aber diese Landschaft der Sprache, diesen Gebrauch, ich gebrauche jetzt diese Worte, die aber nicht von mir selbst bedeutungsmäßig festgelegt sind, sondern wie Lacan, wie Derrida, Heidegger sagen wird, ich bin eher Medium dieser Worte, eher Medium dieser Sprache und nur als mediales Durchwandern dieser Sprachflächen ist es so, Sprachflächen geht sehr in der Richtung Deleuze, Landschaften, Ebenen. Nur in dieser Landschaft sozusagen bin ich selbst jemand, der auf diese Milieus beginnt zu reagieren, neu zusammenzufügen und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin denen nicht einfach nur ausgesetzt, sondern gerade diese Kraft des Lebens ist es, in diesen mir vorgegebenen Sprachflächen mich zu orientieren, zu bewegen, neue Assoziationen zu bilden etc. Und das heißt Denken. Gibt's da, waren da, glaube ich, noch Fragen? Ah, hier, hier.
Ja, das könnte so sein. Abseits vom Schluss, weil ich mich gerade die ganze Zeit mit der Film, die Matrix eigentlich ist, wenn man denkt, philosophisch ist oder nicht. Weil es gibt Dinge, die Matrix ist gut, das hier ist auch noch die Feste und andererseits gibt es so die wirkliche Welt. Ne? Die Subjekte bewegen sich da irgendwie in einem Drinnen, aber sie sind nicht wirklich Freunde, diese zwei.
Das habe ich noch nicht verstanden, aber der sozusagen, vielleicht kommen wir da auf diese Fragen, dass sich die im Laufe der nächsten Stunden dann beantworten wird. Immanenz heißt eben nicht immanent einem Subjekt. Das ist, das werden wir noch besprechen, das ist eine der großen Illusionen oder die Illusion der neuzeitlichen Philosophie oder der Transzendentalphilosophie für Deleuze. Das heißt, die Kant, Hegel, Fichte, wobei er den späten Fichte ausnimmt, sind insofern, die haben die Immanenzebene entworfen als einem Subjekt immanent. Aber gerade das ist für Deleuze, das werden wir noch hören, eben dann in den nächsten Stunden, das ist für Deleuze die große Illusion der modernen Philosophie. Dass sie glaubt, die Immanenzebene wäre im Subjekt selbst. Von dem sich zu befreien ist für uns am schwierigsten, weil es das Bild ist, das unser Denken derzeit beherrscht. Ja. Das wird aber, die Immanenzebene ist für Deleuze nicht etwas, was im Subjekt ist, sondern eben gerade umgekehrt. Die Subjekte sind Teil dieser Immanenzebene. Das heißt, sie sind der Immanenz immanent. Und nicht die Immanenzebene den Subjekten. Aber das ist so noch nicht verständlich. Ich hoffe, das wird sich im Laufe des Semesters.
Ich hatte eine Frage zu der Geschwindigkeit der Begriffe, die Sie angesprochen haben. Liegt es daran, dass es so ein kritisches Bedeutungsmodell à la Saussure denkt und dann jeder Begriff automatisch ganz viele andere abruft und man die, während ich jetzt ein Wort sage, die schon alle eigentlich mitgedacht haben? Ist das diese?
Genau. Das ist ja natürlich, Deleuze kannte die Saussure sehr gut und übernimmt von eines der Schlagworte, unter der die Philosophie von Deleuze steht, ist natürlich das Wort Differenz, nicht nur Immanenz, sondern Differenz. Das heißt, all diese Komponenten sind nur differenzielle Momente und wie Sie schon gesagt haben, das Denken durchläuft diese Momente als eine Weise, sie in ihrer Zusammengehörigkeit zu denken. Und das heißt, das Denken ist wirklich eine Form, wie Kant sagt, von Synthesis, aber die Synthesis von Komponenten, die zunächst mal erschaffen wurde. Also Sie können eher sagen, das Denken ist zwischen den Begriffen und saust zwischen diesen Begriffen hin und her. Und damit ist es so, dass es seine eigene Form der Verbindung und der Trennung von diesen Begriffen hat. Aber das Denken im Gebrauch von Begriffen schafft nicht all diese Begriffe. Ja? Es ist ja nicht so, dass das Denken selbst erst diese Welt erschaffen würde, sondern dass es sich selbst immer schon auf eine Welt bezieht oder auf ein Milieu, innerhalb der differenzielle Momente und Komponenten da ist, die es verbindet und trennt. Also das wäre genau dieses Zwischen hin und her laufen, dieses diakritische Moment. Das ist genau das, was er sagen würde, was im Denken passiert. Das heißt, das Denken raus und rast hin und her zwischen den Komponenten der Welt. Und damit ist es immer schon etwas, das mit großer oder wie Deleuze sogar unendlicher Geschwindigkeit die Immanenzebene durchfliegt und überfliegt. Das heißt, das Denken ist ganz eng verbunden für Deleuze mit dem, was er dann eine Immanenzebene nennt. Das heißt, die Ebene, die immer schon durchlaufen wird, wenn differenzielle Momente verbunden oder getrennt werden voneinander. So, ja. Also kurz noch 1, 2. Und dann.
Ich habe das richtig verstanden. Auch für mich, ich habe das jetzt zusammengefasst und letztens gelesen haben müssen, wo das als Flügel, wo die Begriffe als Flügel dargestellt werden, die an der Invarianzebene sozusagen ziehen und die halt verändern, ist sozusagen das Denken an sich und das Verwenden der Begriffe sozusagen der Flügel, der an diesen Dingen zieht und die Invarianzebene verändert und sozusagen dadurch das Milieu schafft, das Invarianzebene.
Genau. Nein, das ist sehr gut, weil das Begriff der Flügel, den übernimmt natürlich, Sie müssen immer denken, Deleuze ist ein ausgezeichneter Kenner und Interpret der abendländischen Geschichte der Philosophie. Deleuze ist jemand, der an einer Elite-Universität großgekommen ist, in dem die Philosophie der Geschichte, Philosophie der Geschichte, Philosophie der Geschichte und Philosophie der Geschichte studiert haben. Also Deleuze ist mit hervorragenden Lehrern durch die griechische, durch die mittelalterliche, durch die neuzeitliche Geschichte der Philosophie gegangen. Das ist eben das Problem, das viele Deleuzianer haben, die glauben, sie beginnen mit Deleuze und können verzichten, die Geschichte der Philosophie, die er im Hintergrund hat, kennenzulernen. Das heißt, das Beispiel der Flügel ist natürlich ein sehr altes Bild, platonisches Bild vom Denken. Das Denken als ein Hin und Her zwischen Komponenten ist eine Form der Bewegung und des In-Bewegung-Bringens und In-Bewegung-Seins dieser Komponenten selbst. Sie müssen sagen, alle Komponenten für Deleuze sind einerseits in einem Resonanzverhältnis, er spricht daher auch von der Immanenzebene der Begriffe als Schwingungszuständen, die sind untereinander in Resonanz. Und das Denken selbst ist eine Bewegung des permanenten Durchfliegens und Hin- und Herbewegens zwischen diesen. Was Kant sagt mit dem Tick, 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 Tick. Ja, Kant denkt ja schon so etwas wie den Schematismus und da ist es so ganz ähnlich, dass die Formen, dass die empirischen Daten in gewisser Weise uns affizieren und dann kommt wie der ganze Schematismus in Gang, der dann versucht, dieses Unmengen von rezeptivem Datenmaterial zu bändigen, indem es das beginnt zu schematisieren und damit, wie die Deleuze sagen würde, dem Chaos zu entreißen. Es entreißt daher, der Schematismus entreißt dem Chaos mehr oder weniger stabile Formen. Das ist diese Rechenmaschine. So schnell kann man nicht drrrt machen, weil die machen inzwischen Milliarden von Operationen in der Sekunde. Aber das ist es natürlich, das ist ein unglaublich schnelles Verarbeiten, das da läuft, von Komponenten. Und das Fliegen, das ist natürlich ein Anklang an Plato. Also das Denken gibt der Seele selbst Flügel. Und mit dem Denken fliegen wir würde Deleuze sagen, nicht in den Himmel, aber zwischen den Komponenten der Welt hin und her. Also das ist diese Bewegung des Inzwischenseins. Gut, das Dritte, um das noch zu lesen. Die Frage ist wichtig, weil der Freund, wie er in der Philosophie erscheint, nicht mehr eine äußere Person, ein Beispiel oder einen empirischen Umstand bezeichnet, sondern eine innere Gegenwart im Denken. Eine Möglichkeitsbedingung, hier haben Sie das, also plötzlich werden Möglichkeitsbedingungen ganz anders gedacht, des Denkens selbst, eine lebendige Kategorie, geht sogar so weit, ein transzendentales Erleben. Ja? Das heißt, was Deleuze hier sagen will, ist, für das griechische Denken ist die Figur oder die Begriffsperson der Freundschaft das, was wir heute sagen würden, ein konstitutives Moment für Denken. Und konstitutiv, damit sehen Sie natürlich den Unterschied und auch die Kritik von Deleuze an Aristoteles. Wenn wir heute das Wort konstitutiv verwenden, dann ist das noch typisch aristotelisch. Und das heißt, dass wir denken, konstitutive oder notwendige Bedingungen sind Bedingungen, ohne die eine Sache nicht sein könnte. Ja? Das heißt aber, dass wir dadurch, wie am stärksten vielleicht Nietzsche gezeigt hat, alles Zufällige als nicht wesentlich. Ja? Wenn ich sage, wir können ohne der, also aristotelisch, ja, ich kann mir die Hand wegschneiden oder ich habe einen Unfall und verliere die Hand, aber ich bin immer noch Mensch. Ja? Also kann Hand nicht ein konstitutives Prädikat von Menschsein sein. Ja? Und dann kommen Sie, wenn Sie wollen, bei der heutigen Gehirntoddebatten haben Sie dann typisch die Fragen wie, gehört sozusagen, bis wohin können wir sagen, dass ein Mensch noch lebt und ab, was darf nicht ausfallen, damit ein Mensch nicht mehr als lebendiges Wesen ist. Das ist sehr typisch, das sind aristotelische Denkfiguren. Deleuze versucht hier natürlich eine andere Logik ins Spiel zu bringen, die nicht mehr zwischen Notwendigkeit und Zufall so trennt, wie wir das von der aristotelischen Logik her kennen. Ja? Und angedeutet habe ich das schon durch die Frage der Assoziation. Komponenten können miteinander assoziiert werden, heißt nur, das griechische Denken war nicht möglich, ohne in einer Zusammengehörigkeit mit der Figur der Freundschaft zu stehen. Aber das heißt natürlich noch nicht, dass es überhaupt kein anderes Denken geben kann, für das die Struktur der Freundschaft nicht eine notwendige Komponente ist. Das heißt, für die griechische Philosophie war das quasi ein konstitutives Moment von Philosophie. In einem anderen Gefüge von Denken muss es aber nicht so sein, dass wir dann sagen, das ist kein Denken mehr, weil es die Komponente der Freundschaft nicht als Teil seines Gefüges. Und das ist wichtig, weil wir damit in eine andere Logik kommen, die nicht mehr den Zufall gegenüber der Notwendigkeit ausspielt. Ja? Ja. Denn wir sehen ja selbst bald, dass wir mit solchen aristotelischen Begriffslogiken nicht sehr weit kommen. Zum Beispiel nehmen wir das Leben eines Menschen. Ja? Ist das Sterben eines Menschen für den Begriff Mensch wesentlich oder nicht? Ja, aristotelisch gesagt, da die Menschen weiterleben, wenn ein Mensch stirbt, kann das nicht notwendig für den, wesensnotwendig für den Begriff von Mensch sein überhaupt. Aber jeder sieht natürlich, wenn einer einen Menschen liebt oder wenn zufällig dieser blöde Ast auf einen fällt, ja, dass das ja alles zwar zufällige, aber absolut existenziell wesentliche Sachen sind, von einem anderen Horizont her gesehen. Das heißt, wenn ich sage, ein Begriff ist die Zusammengehörigkeit eines Gefüges, und da denkt natürlich Deleuze ganz in der Nähe von Hume, dann ist die Logik zwischen konstitutiv und nicht konstitutiv zum Beispiel unterlaufen. Ja, ein Begriff ist nicht mehr die Wesensdefinition einer Sache, die definiert, wie lange ist eine Sache noch die Sache, die sie ist und wann ist diese Sache nicht mehr die Sache, die sie ist. Ja, das ist die klassische Funktion des Wesensbegriffs. Der sagt mir, unter diesen Bedingungen ist das eine Frau. Zum Beispiel, ja. Und wenn sie diese Bedingungen nicht hat, dann ist es eine falsche oder unechte, sprich, sie wäre so eine Art, wie Deleuze sagen würde, Simulacrum von einer Frau. Es ist keine echte, keine eigentliche Frau. Aber genau mit so einer Logik kommen wir auch gesellschaftspolitisch heute überhaupt nicht mehr durch. Das mag für die Griechen funktioniert haben, dass sie eine klare Unterscheidung machen zwischen das definiert Frau sein und das definiert Mann sein. Und wenn eines dieser Punkte nicht zu dieser Person gehört, dann ist sie eben eine falsche oder unechte oder eine gemischte oder was immer, hybride Frau. Das, was wir gewinnen zum Beispiel auf dem gesellschaftspolitischen Bereich durch eine solche Definition von Begriffen, ist, dass Begriffe in sich zusammengehörende, und das würde Deleuze auch nennen, konsistente Gefüge sind, die aber als Gefüge eine Komposition zufälliger und nicht notwendiger Momente ist. Ja? Also, wenn wir eine neue Begriffsperson erfinden für die Philosophie, dann lässt sich das aus keiner vernünftigen Notwendigkeit heraus deduzieren. Solche Begriffe lassen sich nur schaffen. Das ist eben seine Pointe. Die sind nicht in einem platonischen Himmel gegeben. Wenn sie aber geschaffen werden, dann brauchen sie auch solche, die bereit sind, sie zu schaffen und die die Fähigkeit haben, sie zu schaffen. Ja? Und in dem Sinne kommt dann so eine Art Quasi-Subjektivität oder Singularität, wie Deleuze sagen würde, wieder herein. Also, da bin ich ja aus. Gut, da werde ich jetzt, das habe ich, also vielleicht das Seite 10 Zitat noch, das gehört noch dazu. Es gibt keinen, das ist natürlich klar gegen Platon, es gibt keinen Himmel für die Begriffe, sondern sie müssen erfunden, und zwar nicht von einer transzendenten Gewalt, von niemandem anderem als von uns in dem Milieu, in dem wir leben, erfunden werden. Das ist eben immanenzphilosophisch. Ich kann mich nicht verlassen auf irgendeine, sozusagen wie Kant das macht, ja, ein Prototyp von Transzendentalis, als wären sozusagen die Ideen gegeben in der Vernunft selber. Ja, wo dann immer die Frage ist, am Ende der Kritik der reinen Vernunft, wie die da hinkommen, ja, ob die da ewig sind, hin und her. Und dann sind wir eben wieder in Klang. Bei Kant ist es ganz klar, und das würde Deleuze zum Beispiel an Kant kritisieren, werden da sehr weit mit Kant mitgehen, dass bei Kant im Letzten dann sowas wie regulative Ideen sind, die mehr oder weniger von fast einem platonischen Himmel, Kant zitiert da auch Platon direkt, von einer platonischen Himmel herunterkommen und dann unser praktisches Handeln regulieren sollen. Ja? Regulativ, also im Sinne von, sie orientieren unser praktisches Handeln. Oder das sollten sie dann machen in der praktischen Vernunft. Ja? Und hier ist ein ganz anderes Konzept. Wenn wir andere Begriffe haben wollen, dann können wir nicht sagen, okay, wir warten, bis solche anderen Begriffe entstehen. Sondern das ist auch natürlich eine der wichtigen Dimensionen. Wollen wir ein bestimmtes Bild des Denkens kreieren und können wir das, dann müssen wir ein Milieu schaffen, in dem wir fähig werden, ein solches Bild des Denkens zu kreieren. Ja? Und niemand anderer als die Immanenz dieses nicht Plans, aber sozusagen dieser Notwendigkeit dann, aber jetzt Notwendigkeit im platonischen Sinne von Notwende, also sozusagen, wir finden das notwendig, ein anderes Bild des Denkens zu haben, dann ist das keine Frage, wo wir dann diese Antwort irgendwo anders finden, als in der Kreation unserer Milieus selbst, die dann vor der Aufgabe stehen, solche andere Bilder zu kreieren. Das ist eben die konstruktivistische Seite. Es gibt keinen Himmel für die Begriffe. Sie müssen erfunden, hergestellt oder vielmehr erschaffen werden und wären nichts ohne die Signatur derer, die sie erschaffen. Also Sie sehen hier, er würde sehr wohl sagen, es ist wichtig, dass wir sagen, Kants Philosophie, Platons Philosophie, also die Singularität der Situation, französische Revolution, Milieu, dann die große Denkfähigkeit und Kapazität von Kant, dieses Zusammenkommen von Milieu und dieser Begabung, das ist es, aus dem heraus dann das Werk einer Kritik der reinen Vernunft entsteht. Ja? Aber das heißt nicht, dass die Kritik der Vernunft irgendwo als Wahrheit ohne Kant und ohne dieses Milieu existieren wird. Sie hat die Wahrheit dieses Milieus und dieser Zeit zum Ausdruck gebracht. Ja? Aber ist keine natürlich hinter und an sich geltende Wahrheit. Platon sagte, man müsse sich in die Betrachtung der Ideen versenken, zuvor aber musste er den Begriff der Idee geschaffen haben. Was wäre ein Philosoph wert, von dem man sagen könnte, er hat keinen Begriff erschaffen, er hat seine Begriffe nicht erschaffen. Also die Pointe von diesem Satz ist, Platon musste die Idee der Idee erschaffen. Das ist wichtig, das ist die Pointe. Platon selber ist die Idee von Ideen nicht vom Himmel gefallen, sondern Platon musste genealogisch, wie Nietzsche und Foucault sagen würden, er musste selbst den Begriff der Idee erschaffen, damit es dann so etwas wie die platonische Ideenlehre gibt. Ja? Aber dem Ganzen liegt zugrunde, dass Platon selbst ein Bild von Philosophie kreieren musste, und zwar aus dem Milieu seiner Zeit. Und das ist die große Aufgabe oder die Antwort der Philosophie. Was ist Philosophie? Sie hat die Fähigkeit, die Konsistenz, die vielen Komponenten von Welt, in deren Milieu wir uns alle befinden, in eine Art, was Deleuze sagen würde, Konsistenzebene zu bringen. Die ganz Großen, Platon, Kant, die schaffen es, in gewisser Weise wirklich eine Welt zu erschaffen oder eine Welt zu entwerfen, indem sie es schaffen, das Chaos unzähliger Komponenten von Welt in eine Art, durch ihre Kreation des Denkens, in eine Art konsistente Ordnung zu bringen. Jetzt ist vielleicht da der eines. Genau, das wollte ich vielleicht noch als Schluss da. Die philosophischen Begriffe sind fragmentarische Ganzheiten, die nicht ineinander passen, da sich ihre Ränder nicht decken. Sie entstehen eher aus Würfelwürfen, als dass sie ein Puzzle bilden. Und dennoch geben sie einander Echo, und die Philosophie, die sie erschafft, bietet stets ein mächtiges, nicht fragmentarisches Ganzes, selbst wenn es offen bleibt. Unbegrenzt all eines, omnitudo, wichtiger Kant-Begriff, die sie alle auf ein und derselben Ebene enthält. Ich werde versuchen. Das ist ein ganz wichtiges Zitat für mich, weil das vielleicht Sie noch mal näher an das heranbringt, was hier versucht wird zu sagen. Erster Satz, die philosophischen Begriffe sind fragmentarische Ganzheiten. Fragmentarische Ganzheiten, warum? Der Philosoph versucht, viele Komponenten, die in einer Art Unordnung da liegen, im Chaos zu ordnen. Das heißt, er versucht, die zu totalisieren. Er versucht, aus einer Vielzahl von Komponenten, wie gehört Freundschaft, Philosophie, Denken und so weiter zusammen, er versucht, aus dem Chaos dieser Komponenten eine Art Ordnung zu kreieren. Und das ist was er tut, ja. Das heißt, er totalisiert diese Komponenten. Oder er schafft, wie Deleuze eben auch sagen würde, ein Gefüge von Komponenten. Das heißt, das Denken sehr wohl bringt eine Art Ordnung, eine Zusammengehörigkeit einer Vielzahl von Komponenten, stellt es her oder kreiert es. Und damit gibt es so etwas wie eine Totalisierung. So entstehen eben auch die Begriffe von Aristoteles für Deleuze, ja. Man sagt dann, irgendwann, wenn das üblich geworden und zur Gewohnheit geworden ist, diese vielen Komponenten zusammendenken, sagen wir irgendwann, sie gehören konstitutiv zueinander. Man kann eigentlich das Gefüge gar nicht mehr auseinanderreißen. Es bildet so eine Art wie Konsistenzebene. Das heißt, denke ich das eine, wird das sofort mit dem anderen und dem anderen und dem anderen und dem anderen assoziiert. Ja? Und diese Assoziation kriegt immer stärkere Züge der Notwendigkeit, ja, und bildet daher in sich ein Gefüge von Komponenten. Und das meint er, sie bildet fragmentarische Ganzheiten, weil jedes dieser endlichen Gefüge natürlich an den Rändern verwoben und verlinkt ist mit unendlich vielen anderen Gefügen. die zum Teil sich überlappen mit dem Gefüge, ja. So eben wie ein Hypertext, ja, heute. Sie haben einen Text, aber kaum kommt der, ist er in sich konsistentes Gefüge und dann hat er die blöden Links, die irgendwo zu einem anderen Text hinführen. Ja? Und damit bricht, ist er zwar eine Art Gefüge und Ganzheit, die aber in sich verlinkt und offen ist zu den ganzen anderen Gefügen, die dann so etwas wie das Gefüge von Welt bilden. Ja? Für Deleuze. Und darum fragmentarische Ganzheit. Der Philosoph will totalisieren und es ist gut, dass er totalisiert. Er versucht, dieses Chaos irgendwie zusammenzubringen. Aber natürlich scheitert er immer, weil es diese ganzen vielen Verbindungen gibt, wo dieses Gefüge dann verlinkt ist mit anderen und Ebenen und Gefügen, die immer die Ganzheit aufbrechen und daher nur zu einem Fragment von Ganzheit machen lassen. Und darum sagt er, und das ist vielleicht ein schönes Bild, was Denken für Deleuze heißt. Daher sagt er jetzt, das ist nicht einfach ein Puzzle. Das ist nicht ein System im deutsch-idealistischen Sinne. Das wäre einfach. Es gibt Komponenten und ich muss die nur zu einem System zusammenpassen, so als wären das nur Teile, die am Ende ein ganzes Puzzle geben. Ja? Die passen alle an den Rändern schön zusammen. Ja? Die haben alle, wenn ich es finde, der Teil gehört zu dem anderen Teil und so. Und damit hätte ich ein lückenloses Gebilde. Aber genau das ist es natürlich für Deleuze nicht. Eher umgekehrt. Das Denken denkt, okay, um diesen Begriff mit dem anderen in der Zusammengehörigkeit muss sich das Puzzle verändern. Ich schneide, ich säble, ja, so, ich bastle an dem Puzzle herum, ich ritze da, mache eine Kurve, weil wenn ich die Kurve mache, dann passt das mit dem anderen Komponente zusammen. Ja. Aber das ist für mich ein schönes Bild. Wenn das Denken die Komponenten durchfliegt, dann ist es nicht einfach so, der Begriff gehört zu dem und der. Nein, damit der dahin gehört, muss ich zuerst den bearbeiten. Ja? Ich muss den basteln, zurechtdrücken. Und irgendwann, wenn ich mit dem Denken genug Kraft habe, habe ich den wirklich so geschliffen, dass der plötzlich zu dem anderen dazu passt. Ja? So wie, als würden die so passend sein, die zwar voneinander entfernt sind, aber würde man sie zusammengehen, würden die Ränder plötzlich stimmen. Und so müssen Sie sich das eher vorstellen. Der Denker denkt, indem er diese Komponenten in eine Art von Gefüge zusammenbaut, konstruiert. Ja? Darum kann Deleuze auch oft das Wort Maschine verwenden. Ja, er ist so wie jemand, der die Begriffe so lange bearbeitet und zurecht ist, bis sie zu einer Art System oder Konsistenzebene werden. Aber eben nie, weil die einfach systematisch fertig zusammengehören, sondern also sozusagen, es gibt die fertigen Puzzles, ich muss sie nur richtig zusammenfügen. Das wäre ein schlechtes System für Deleuze. Sondern das ist ein Bauen, Arbeiten, ja. Das ist wirklich das Bearbeiten der einzelnen Komponenten, um sie gefügig zu machen und als Komponenten eines bestimmten Gefüges herzustellen, zu konstruieren. Und das machen wir für ihn, wenn wir denken. Also das wäre für ihn die Antwort, was ist Philosophie, was ist Denken, mal so ein erster Hinweis. Es ist das Durchwandern dieses chaotischen Kompositionen, um darin eine Art Konsistenzebene zu erschaffen. Und der ganz tolle Denker, eben wie ein Kant, die bauen eine Welt. Die bauen eine ganze Welt aus diesen Komponenten. Aber indem sie alle Begriffe zuerst lange zurechtdrücken, sprich im Sinne von Deleuze fälschen. Ja, da sie lange genug die Begriffe gefälscht haben, passen sie am Ende auch halbwegs zusammen. Gut, das wäre so eine allererste Annäherung mal zur Frage Denken, Begriff. Und wir werden noch viel hören in den nächsten Stunden zu dieser Immanenzebene. Danke.